Gut, jetzt kehren wir zu unserer Serie zurück in dem Markus-Evangelium. Nun, die Worte, wir sahen seine Herrlichkeit, sind nicht aus dem Markus-Evangelium. Soweit ich weiß, gibt es das sonst nirgends. Wo findet man diese Worte? Ja, Johannes 1, 14, glaube ich. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit wie eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, also und doch haben wir Jesu Herrlichkeit gesehen und das gesamte Johannesevangelium spricht davon oder immer wieder. Auch Petrus erwähnt diese Herrlichkeit oder dieses Ereignis, von dem wir lesen werden. Also das ist Johannes und Petrus. Nun, ich habe nicht bei Jakobus geschaut, ob ich da irgendeinen Hinweis finden könnte. Das finden wir vielleicht später oder vielleicht fällt euch einen Vers ein, der Bezug nehmen würde auf die Herrlichkeit Jesu. Aber das waren die drei, die auf dem Berg der Verklärung waren. Simon Petrus. Jakobus und Johannes. Und alle drei Synoptiker, welche sind das? Wer sagt zu mir? Ja. Genau so. Alle drei erwähnen dieses Ereignis, aber wir konzentrieren uns auf das Markus-Evangelium. Ja, also Stichwort Herrlichkeit, das findet man in Johannes 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 21. Also, das ist ein Thema, das gerne angeschnitten wird von einem dieser drei, die da waren. Markus war nicht da, aber wie wir immer wieder gesagt haben und zur Kenntnis genommen haben, hat er als Quelle wahrscheinlich den Simon Petrus gehabt, den geholfen hat bei diesem Evangelium. Und ja, er kennt viele Details und natürlich hat der Heilige Geist die Verfasser der Evangelien auch vor Fehlern bewahrt. Er sagte, wenn er, der Tröster, gekommen ist, der Heilige Geist gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Auch Zukünftiges wird er euch verkünden und er wird alles in euch in Erinnerung bringen. Also er ruft akkurat die Geschehnisse wieder. Also ich kann euch nicht akkurat sagen, was letzte Woche passiert ist. Also wenn ich zurückschauen würde oder sagen wir, wenn ich habe eine Missionsgesellschaft, nicht ich habe, ich gehöre einer oder bin verantwortlich einer, und ich muss ja Rechenschaft ablegen über das, was ich mache. Und manchmal sage ich, ich weiß ehrlich nicht, was ich an dem Tag gemacht habe. Und ich führe dann eigentlich akribisch Buch über das, was ich tue. Schon seit Jahren könnte man schauen, also es wäre sehr langweilig, aber ich weiß, eines Tages stehe ich vor dem Herrn und gebe Rechenschaft. Und ich habe gedacht, gut, wenn ich das schon muss, dann wäre es nicht schlecht, damit anzufangen, damit zumindest ich zurückschauen kann und sagen kann, was habe ich mit meiner Zeit, mit der mir geliehenen Zeit gemacht, womit habe ich meine Tage und Jahre verbracht. Vielleicht lesen wir schnell, nein, ich decke das Vers um Vers ab. Hier. Alles, was wir hier auf der Leinwand haben werden heute Abend, bis auf den Titel und die Stelle Markus 9 und diese römischen Zahlen 1 bis 7, okay, und bis auf Punkt 1, Punkt 2 und so weiter. Aber ihr werdet nur die Schrift sehen. Ich hoffe, ihr werdet auch in eure Bibeln schauen, aber wenn nicht, dann habt ihr das Wort Gottes vor euch. In Punkt 1 sehen wir, das Sehen des Reiches wird von Jesus angekündigt. Ich lese jetzt Vers 1 vor. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Nun, ich fange schlecht an, aber es kommt mir fast so vor wie eine Täuschung, obwohl ich das dem Herrn Jesus Christus nicht unterstellen sollte oder würde wollen. Aber was haben die Hörer wohl gedacht, wenn es heißt, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, wie auch immer viel oder wenig das waren, ich denke mindestens 12, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich in Kraft haben kommen sehen. Wenn ich dastehen würde, würde ich denken, ich darf hoffen, das Reich in meinem Leben zu sehen, also zu meinen Lebzeiten. Aber nicht alle, die hier stehen, werden es sehen. Vielleicht würde man auf die Idee kommen, manche werden zuerst sterben, bevor sie das Reich sehen, wenn überhaupt. Dann würde man schließen, okay, dann ist es nicht nah, sondern in einer gewissen Entfernung. Dann würde man vielleicht nachrechnen, das habe ich früher gemacht, damit habe ich, oder sollte ich aufhören, denn ich bin jetzt 62, muss nachrechnen, doch, noch nicht. Okay, in April werde ich, ja, seht ihr, was ich meine? Meine Frau macht, nein, bist du nicht. Ich bin es, aber du bist es nicht. Also, okay, aber dann würde ich rechnen, okay, bin ich unter den Jüngeren? Okay, ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, dass ich das sehe? Zum Beispiel, ja, Ereignisse, die, wovon man spricht. Wer wird die Olympiade haben in diesem Jahr? Und wann gibt es dann wieder dies und das? Und dann rechnet man nach und denkt, ich könnte vielleicht dieses Jubiläum noch miterleben. Und dann, was heißt in Kraft? Vielleicht hat das Sie nicht beschäftigt, aber es hat mich beschäftigt. Was heißt es? Wenn es heißt, das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Okay, manche sagen, dass die anderen den Tod schmecken würden, ohne das Reich gesehen zu haben. Und haben sie auch. 3 Menschen haben das Reich vor ihrem Tod gesehen. 9 haben das Reich nicht vor ihrem Tod gesehen. 8 davon werden es aber nach ihrem Tod noch sehen. Der Judas wird es nicht sehen. Denn wenn man nicht von neuem geboren ist, wird man das Reich Gottes nicht sehen. Also er wird es nicht sehen. Die anderen haben es aber vor und werden es auch nach ihrem Tod sehen. Haben es vor ihrem Tod gesehen und werden es nach ihrem Tod noch sehen und miterleben. Sie werden in dem Reich sein und sie regieren über die Stämme Israels oder sind Richter oder was auch immer. Das ist auch wieder aus dem Stegreif. Den Tod zu schmecken ist eine hebräische Formulierung, die damals gang und gäbe war, lasse ich mir sagen, habe es nicht selber gelesen, also in den Urtexten. Aber es ist wie, wenn man Gift trinkt. Also es ist eine gängige Art der Hebräer zu sagen, er stirbt. Man. Also der Tod ist der letzte Feind. Also manch ein Tod passiert glimpflich, ist unbekümmert. Man schläft ein und weckt in den Armen Jesu auf. Aber es ist nicht immer eine, ja, leichte Erfahrung. Okay, den Tod schmecken, nur zu diesen Worten. Okay, gehen wir jetzt zu dem zweiten Punkt, denn sonst rechnet ihr nach und sagt, okay, wir sind bis 23 Uhr da. Nummer 2, die Ankündigung erfüllt. Vers 2, ich lese vor. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus so und so zu sich, Wer waren es? Den Petrus und den Jakobus und den Johannes. Und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg und er wurde vor ihnen verklärt. Dann waren es doch nur 6 Tage später. Lukas sagt etwa 8 Tage, aber Matthäus und Markus sagen beide 6 Tage. Lukas deutet an, dass es vielleicht in der Nacht war, weil die Jünger übermannt wurden von dem Schlaf und am nächsten Tag gingen sie runter von dem Berg. Also, wie kann der eine sagen 6 Tage später und der andere etwa 8? Unter anderem, weil das, was geschehen war, am Tag war und das, was danach geschehen war, in der Nacht war. Also 6,5, 7, ja, Pi mal Daumen. Natürlich, wenn Sie sagen 6 Tage später, ist das korrekt und etwa 8 ist auch korrekt, denn der Heilige Geist macht keine Fehler. Es sollte leider nicht das letzte Mal sein, dass Sie schlafen würden, während Ihr Herr im Gebet wachte. Das wisst ihr, denn im Garten Gethsemane ist es auch bedauerlicherweise wieder passiert. Was während dieser 6 Tage geschah, wissen wir nicht, aber Bezug wird genommen nach diesen Dingen. Also nimmt wahrscheinlich Bezug auf die Ankündigung des Leidens oder des Todes Jesu. Er ruft nun seine Jünger zu sich, und das ist etwas Besonderes. Das hatte er zu Beginn ihres Dienstes gemacht, und er ruft diese 3 zu sich. Immer wenn Gott oder Jesus einen Menschen zu sich ruft, ist das was ganz Besonderes. Und er lädt uns ein, kommet her zu mir. Aber er ruft die 3 des inneren Kreises nicht zum allerersten Mal. Auch in diesem Evangelium, Markus Evangelium, in Kapitel 5, Vers 37, gab es die Situation, wo das Mädchen abgelebt hatte, also gestorben war. Und Jesus nahm dann diese 3, aber nur diese 3, mit sich in die obere Kammer oder in das obere Gemach, wo er das Mädchen dann zum Leben wieder auferweckte. Nahm er sie auf einen echten Berg? Ja, ich denke schon. Der Herr Jesus Christus wurde auch auf einen hohen Berg genommen, von wo aus er alle Reiche der Welt sehen konnte. Ob das ein echter Berg war, weiß ich nicht. Aber ich denke, dieser war auf jeden Fall ein echter Berg. Andreas, ein anderer Andreas, ich guckte dich ausgerechnet in dem Moment an. Aber Andreas war der 4. Jünger, der erste in einer anderen Gruppe. Und obwohl er dem Herrn sehr nah war, könnte man fast denken, dass er außen vor war. Die anderen 3, sogar sein Bruder, gehörte zu diesem inneren Kreis. Andreas aber durfte nicht mit. Und manchmal, wenn wir nicht eingeladen werden, wollen wir nicht irgendwie Anspruch erheben oder vielleicht war es notwendig, dass Andreas mit den anderen als Leiterpersönlichkeit da bleibt. Weiß ich nicht. Es ist nicht immer leicht, nicht zu dem inneren Kreis zu gehören, weil wir fleischlich sind und stolze Menschen und ja, wir wollen Insider sein und nicht im übertragenen oder witzlichen Modus, sondern nein, wir wollen gerne privilegiert sein und nahe bei dem Menschen, der sehr wichtig ist. John MacArthur und andere haben gute Worte zu diesem Thema auch gesagt. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann das lesen. 12 ganz gewöhnliche Menschen oder sowas ähnliches heißt es und es gibt andere Titel. Nun, er ruft die 3 des inneren Kreises, wie gesagt, auf einen hohen Berg. Es gibt in der Nähe dort von dem See Genezareth einen Berg, von dem man behauptet, das sei der Berg, aber der ist nicht besonders hoch. Allerdings im äußerlichen Norden Israels und weit von Syrien ist der Berg Hermon. Und der ist groß und es gibt auch andere Gipfel dort in der Nähe, weitere drei, ein bisschen südöstlich von dem Berg. Alle diese sind weit über 1000 Meter hoch. Die würden dann, könnte man auf jeden Fall nennen, hohe Berge. Lukas erwähnt, dass er hinging, um zu beten. Und wenn man, und wir lesen es nicht, aber wenn man lesen würde bei Lukas, in auch Kapitel 9, würde man feststellen, dass der Herr im Gebet war, als diese Verklärung dann begann. Die Jünger wachten auf und haben es dann mitbekommen. Aber ich hatte immer gedacht, es war am helllichten Tag, aber nach der Formulierung war es wahrscheinlich in der Nacht. Es erstreckte sich nicht das Ereignis der Verklärung, aber das ganze Event erstreckte sich über mehr als nur einen Tag. Und er ging, um zu beten. Aber was heißt denn verklärt? Nun halte ich die Zunge oder den Mund und lasse euch kurz dran. Was heißt denn verklärt? Okay. Gut. Okay, gut. Werden wir dann. Danke für den Hinweis. Habt ihr denn, ja? Okay, sehr gut. Ist eine gute Übersetzung. Umgestaltet. Lukas sagt, er bekam eine andere Gestalt oder eine andere Form. Lukas benutzt nicht den Begriff Metamorpho oder so, aber dieses Umwandlung. Habt ihr dann von verklärten Augen gehört? Ja, okay, also ich sehe nicht viele, die nicken. Manche, ja, vielleicht. Okay, mehr dazu gleich. Das ist aber nur im deutschen Sprachgebrauch und nicht wirklich viel bedeutend für diese Stelle. Das Wort abgesehen von oder also zu den anderen in den Evangelien hinzu, kommt in Römer 12, 2 vor und 2. Korinther 3, 18. Römer 12, 2. Passt euch nicht den jetzigen Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Okay, verwandeln. Nicht anpassen, sondern verwandeln lassen. In 2. Korinther 3, 18, da heißt es, dass man, indem man die Herrlichkeit Jesu in der Schrift anschaut, wird man verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Geist Gottes geschieht. Also Verwandlung von einer Gestalt in eine andere, von einer Herrlichkeit in eine andere. In unserer Sprache, im Englischen oder im Deutschen, das, was ein Schmetterling durchlebt, ist eine Metamorphose, glaube ich, eine Verwandlung von der Raupe bis zur, Moment einmal, also Schmetterling, okay, dann wäre es ein Schmetterling, nicht eine Mutter. Metamorphose. Ach so. Luther gebraucht das Wort verklärt in Johannes 17,5. Ich habe nachgelesen und das ist nicht Metamorphose oder Pharao, sondern Doxazo, verherrlicht. Nun verkläre, übersetzt Luther, du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, Doxa, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und vermutlich auch zu der Zeit, als Mose auf den Berg gestiegen war, um die Gesetzestafeln entgegenzunehmen. Markus sprach von der Herrlichkeit, Doxa, mit der er zurückkehren würde in Markus 8, 38. In dem letzten Vers vor unserer Stelle heute heißt es, wer sich schämt, dessen wird der Sohn des Menschen schämen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters kommt mit den heiligen Engeln. Also, und dann gleich, obwohl es 6 Tage dazwischen waren, ist die Rede dann wieder von der Verklärung. Das hat aber, die hat mit Herrlichkeit zu tun. Und in 2. Petrus 1, 16, und ich werde nicht alles sagen heute Abend oder sagen können, aber Petrus sagte in Bezug auf dieses Ereignis, wir waren Augenzeugen seiner Majestät, anderes Wort. Er spricht aber in dieser Stelle von der Macht, Dynamis. Und Jesus hatte gerade gesagt, manche, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen in Macht. Und Petrus sagt, wir haben, oder wenn wir reden von der Macht und der Gegenwart, Parousia, also Dynamis und Parousia, Macht und Gegenwart des Herrn, und dann bezieht er sich auf, das haben wir auch gesehen, die Gegenwart des Herrn in Macht. Petrus will uns damit wissen lassen, dass die Erfüllung der Worte Jesu durch die Verklärung auf dem hohen Berg realisiert wurde und nicht, wie manche meinen, durch die Auferstehung und die Himmelfahrt oder durch Pfingsten oder sogar durch die Zerstörung Jerusalems oder durch die Offenkündigung, das Offenkündigwerden des Reiches in der Gemeinde. Manche glauben nicht an ein buchstäbliches Reich in Macht und Herrlichkeit, also ein Reich hier auf Erden. Sie sagen, das wird alles geistlich realisiert durch die Gemeinde. Wir bauen das Reich. Wir sind das Reich und so weiter. Und Jesus wird nicht kommen und 1000 Jahre auf Erden regieren. Aber Petrus sagte, dass worauf Jesus Bezug nahm und voraussagte, das erfüllte sich durch dieses Ereignis, durch die Verklärung. Nun, die Verklärung jetzt beschrieben. Markus erwähnt gar nicht sein Angesicht. Matthäus und Lukas tun es, Markus aber nicht. Aber es heißt hier, und seine Kleider wurden glänzend, also funkend, wie Blitz, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Okay, nehmen wir jetzt diese Worte. Wir betrachten sein Ansehen oder Aussehen. Nur seine Kleider werden hier beschrieben, funkend, blitzend, weiß wie Schnee, weißer als es ein Bleicher weiß machen könnte. Ein Walker ist einer, der mit Wolle arbeitet. Walker, auf Englisch Fuller. Ich kenne manche, die Walker heißen, W-A-L-K-E-R, Walker auf Deutsch. Meine Oma war geborene Fuller, F-U-L-L-E-R. Und weiß nicht, ob sie nur voll war und voller als die anderen. Nein, Fuller. Nein, ich denke, dass sie, dass ihre Vorfahren Walker waren und deshalb Fuller hieß. Es ist hier das einzige Mal in der Bibel, wo dieser Beruf erwähnt wird. Es gibt mittlerweile Wandfarbe und andere Materialien, die äußerst schwarz sind. Sie schlucken das ganze Licht, sodass man keine Profile erkennen kann. Gegenstände, Ecken, Winkel, alles, was durch diese Farbe gemalert wird, kann man fast nicht erkennen. Man läuft in ein Zimmer und kann gegen die Wand laufen. Man sieht alles nicht, weil die Farbe das alles schluckt. So gut wie nichts wird ins Auge widerspiegelt. Die Kleider des Menschensohnes dagegen reflektierte alles Licht, denn Weiß besteht aus allen Farben des Regenbogens. Wenn du Licht nimmst und in seine Bestandteile brichst, dann Roy G. Biv, rot, orange, gelb, blau, indigo, violett und das war's, oder? Also grün habe ich vergessen dazwischen. Es übertraf alles, was man auf Erden weiß nennen könnte. Lukas 9 spricht von seinem Angesicht, Matthäus auch. Es war blendend in seiner Wirkung auf die Menschen. Nun, der Herr Jesus Christus ist aber in Begleitung von Elia und Mose, nicht nur von seinen drei Jüngern. Es erschien ihnen, als sie die Augen aufmachten, haben sie diese Männer gesehen, vielleicht kurz nachher darauf folgend, es heißt, wurde sichtbar, konnte man plötzlich sehen. Die Formulierung ist aber, dass nur einer ihnen erschienen ist auf diese Weise. Wer war es? Seht ihr das? Es erschien ihnen Elia und in seiner Begleitung war der Mose. Das ist ein bisschen überraschend. Elia erschien ihnen, Elia und Mose erschienen ihnen. Aber warum spielt hier Elia die übergeordnete Rolle? Wir werden es wahrscheinlich heute Abend nicht schaffen, aber unter Punkt 7 ist die Frage, heißt es nicht, dass Elia zuerst kommen wird, bevor es Messias tut? Oder bevor er gewisse Dinge tut? Aber ansonsten wird immer Mose zuerst genannt. Okay, was ist die Aktivität der Begleiter? Die redeten mit Jesus. Später tut es auch Petrus und er wird eigentlich dafür gescholten. Aber es tun es die beiden, Elia und Mose, und das ist ganz in Ordnung. Aber sie sind verherrlicht und sie reden wahrscheinlich Worte des Trostes, der Stärkung dem Herrn Jesus Christus. Übrigens, manche sehen in diesen beiden Personen, die Vertreter des Gesetzes und der Propheten. Mose natürlich des Gesetzes, Elia als Vertreter der Propheten. Das Gesetz und die Propheten gaben von Jesus Zeugnis, wie wir in Lukas 24 lesen. Sie redeten, es war nicht verkehrt zu reden, zumindest nicht für sie. Sie redeten auch länger. Und Lukas sagt uns, worüber sie geredet haben, über seinen Exodus, über seinen Ausgang, den manche verstanden haben als seine Himmelfahrt. Aber der Kommentator, den ich gelesen habe, deutete es auf seinen Tod, den er demnächst in Jerusalem erfüllen sollte, nicht außerhalb von Jerusalem. Sie redeten mit Jesus und nicht mit den Aposteln. Okay, ich möchte kurz anhalten. Was fällt euch ein? Was wollt ihr bis zu diesem Punkt ergänzen oder fragen, wenn ich eine Frage, wenn ich eine Antwort weiß? Ja, Lothar, bitte.
Ich habe mich immer wieder gefragt. Warum steht, das ist ja ein Wunder, was da passiert. Warum kommt dieses Wunder hier an dieser Stelle?
Warum kommt dieses, was hast du gesagt?
Warum dieses Wunder an dieser Stelle kommt. Und da habe ich mir überlegt, wir kommen ja von Kapitel 8 her, wo Jesus seinen Jüngern offenbart, erstens welchen Weg er geht, Petrus kann das gar nicht fassen. Und dem ging sofort durch den Kopf, wenn unser Herr den Weg geht, was passiert dann mit uns? Gehen wir den gleichen Weg? Werden wir auch verurteilt? Werden wir zu Tode gebracht? Also ich kann den gut verstehen. Also wenn ich mir das vorstelle, die Situation. Und dann sagt Jesus, was Nachfolge bedeutet. Da ging es mir dann die Haut natürlich. Ne? Ich habe mir mal die Punkte alle nochmal angeguckt und habe gedacht, Mensch, das ist schwer. Aber was verlangst du da eigentlich von uns? Also, das eigentlich kommt man auf dem Resultat, dass es auch kein Mensch in der Lage ist. Und ich denke mal, dass hier Jesus seine Jünger in besonderer Weise stärken wollte. Er sagt ja auch, bis er wiederkommt in Herrlichkeit, was ist das? Wir können es doch auch nicht sagen. Und dann kommt doch die Frage, wie lange dauert das? Halten wir das durch in der Nachfolge? Wir sind doch angefochten von allen Seiten. Halten wir das durch? Und ich denke mal, dass hier nochmal eine Glaubensstärke, und zwar in der Form, dass mir ein Wunder passiert, das eigentlich anders ist als die anderen miteinander. Wo jedes was bewirkt, das Wunder bewirkt. Und hier wird an Jesus was bewirkt. Hier wird er nämlich von seinem, wir werden es ja noch hören, von seinem Vater dargestellt. Mit einem Licht. Und wie wir das kennen aus dem Alten Testament, ne? Immer da, wo dieses Licht und wenn noch von der Wolke steht, auch was da, wo Wolken erscheinen, da ist die Gegenwart Gottes. Ne? Wir sehen das in der Wüstenwanderung, in einer Einweihung des Tempels. Man kann da mal nachgucken, es gibt viele Stellen.
Vorsichtig, du bist jetzt in den nächsten Vers schon.
Nein, ich kann auch aufhören. Ach. Wie gesagt, ich habe das mir versucht zu erklären, warum steht das hier. Und ich denke mal, dass die Jünger noch meine Stärke, wir sahen seine Herrlichkeit, haben sie gesagt, Petrus erinnert sich 30 Jahre später und schreibt, ich sage es euch immer wieder, wir sahen seine Herrlichkeit. Die drei, das ist sicher der interne Zirkel gewesen, das waren ja auch die führenden Apostelkinder in Jerusalem und die Tatsache der Zeugen natürlich. Ne? Drei.
Sicherlich wurden sie gestärkt. Noch haderten sie mit der Idee überhaupt, dass Jesus zum Kreuz gehen musste, dass er leiden musste. Für sie später wurde das bestimmt eine Stärkung sein, absolut.
Das kommt ja dann auch noch, ne, wenn Petrus dann sagt, wie Petrus eben so ist. Auch das kann ich verstehen. Wir bleiben hier am besten. Ne?
Ja, aber das ist in der nächsten, in den nächsten Versen. Okay, danke dir, Lothar. Okay. Schauen wir ein bisschen weiter. Die Reaktion des Petrus auf die Verklärung. Und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lasst uns drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Okay. Kaum hatte er angefangen, schon machte er Fehler und musste unterbunden werden. Aber ich darf mich nicht über ihn lustig machen, denn ich bin nicht besser. Ich bin nicht annähernd so gut. Lukas 9,33 sagt, dass diese beiden Männer, also Mose und Elia, von Jesus scheiden wollten. Okay, es ist Zeit zu gehen und waren im Begriff zu gehen. Als Petrus und die anderen wach wurden, und offensichtlich wollte Petrus dies verhindern. Anstatt dass sie gehen, will Petrus schnell etwas für die drei bauen, damit sie da bleiben. Es ist gut für uns, dass wir hier sind. Also es kann bedeuten, ich will hier bleiben. Sie sollen auch hier bleiben. Meinst du nicht auch, Herr? Es kann entweder das bedeuten oder so ein Glück, dass wir da sind. Denn wir können einen Bedarf bei euch bedecken. Wir können Laub Hütten bauen, damit es euch angenehm ist und gut geht. Was, wenn das überhaupt die richtige Deutung ist, was ich bezweifle, sowieso albern wäre, denn wer verherrlicht ist, der braucht nicht die Bequemlichkeiten des Lebens. Auch er sprach zu Jesus, anstatt zu den Begleitern, Elia und Mose, zu reden. Seine Einschätzung, es ist gut, warum? Also das habe ich schon erklärt. Lass uns Hütten bauen, so wie bei dem Laubhüttenfest, das übrigens eine zukünftige Deutung hat oder prophetische Erfüllung in dem tausendjährigen Reich. Also war er nicht sehr weit entfernt von der Realität, dass es eine Zeit der Ruhe sein wird, jeder unter seinem Weinstock oder Feigenbaum und so weiter. Seine Motivation aber, so etwas zu sagen, war vielleicht nicht der sehr gut durchdacht. Vielleicht war das ein Glückstreffer mit den Laubhütten, weiß ich nicht. Müssen wir immer etwas sagen? Und bitte nehmt das nicht persönlich. Ich stelle das nur in den Raum. Also, manche Menschen meinen, die Stille füllen zu müssen. Wie in der Natur, wenn es ein Vakuum gibt. Also, ein Vakuum darf nicht existieren. Und manchmal darf auch die Stille nicht existieren. Wir werden nervös. Wenn es stille wird, denken wir, wir müssen etwas sagen. Und Markus sagt, er wusste nicht, was zu sagen, also sagte er etwas. Also die erste Hälfte, er wusste nicht, was zu sagen, das ist aus der Schrift. Aber anstatt nichts zu sagen, hat er etwas, irgendetwas gesagt. Er wusste vielleicht nicht einmal, was er sagte, nachdem er es gesagt hatte, ganz davon zu schweigen, ob und was er sagen sollte, ob er überhaupt reden sollte und wenn, was. Nun, ich will ihn nicht zu hart kritisieren. Ich sage nur, nehmen wir uns zur Kenntnis, dass manche Leute so sind, so gestrickt sind. Und es wäre besser, wir würden nichts sagen, als dass wir das Falsche sagen. Die Freunde Hiobs haben ihm einen besseren Dienst gemacht, denke ich, als sie ein, was waren das, 7 Tage mindestens lang, geschwiegen hatten. Als sie begonnen haben zu reden, haben sie ihm nur Probleme bereitet. Andererseits, manche verzichten auf das Reden, denn sie hoffen dabei, nicht zu sündigen. Also jüngst hatten wir so eine Situation. Jemand redete mit Krisha darüber und sagte, anstatt den falschen Ratschlag zu geben, hat sie auf Ratschläge vollkommen verzichtet. Und dann haben wir, das heißt, Krisha hat ihr dann gesagt, du, darauf zu verzichten ist vielleicht auch nicht das Beste. Dabei verzichten wir auch auf das Gute. Die Araber sagen, reden ist Silber, schweigen ist Gold, aber das sind keine Christen. Ich meine nicht, dass es darunter keine gibt, aber das ist ein arabisches Sprichwort, auch wenn es in der deutschen Sprache ist. Aber das ist nicht biblisch. Sprüche 25,11 sagt, wie goldene Äpfel in silbernen Schalen, so ist ein Wort, nicht schweigen, sondern so ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Wir müssen nur das richtige Wort zur rechten Zeit sagen, dann ist es wie Silber und Gold. Psalm 39, 2 bis 4 lautet, und ich zitiere nicht vollständig, ich habe gesagt, ich will auf meine Wege achten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich war gänzlich verstummt, schwieg auch vom Guten, aber mein Schmerz fraß in mir, da redete ich mit meiner Zunge. Okay, sie waren voller Furcht und nehmen wir auch nur zur Kenntnis, dass wir, wenn wir furchtsam sind, auch der Sünde nahe sind. Sarai fürchtete sich, also hat sie gelogen. Nein, ich habe nichts gesagt, ich habe nicht gelacht. Und manche aus Furcht verschweigen, dass sie Christen sind, bekennen sich nicht zum Herrn. Das ist auch eine Sünde der Unterlassung. Und es gibt andere auch. Aber manchmal aus Furcht redet man und sollte es vielleicht nicht tun. Okay, ich denke, dass ich das dieses Mal endgültig aufhören werde. Das heißt, wir haben die Punkte 5 bis 7 noch in einer anderen Bibelstunde. Aber, Moment. Okay, ich weiß, ich habe sehr lange gesprochen. Aber nehmen wir als Richtwert 5 Minuten an für Kommentare, Fragen und so weiter, damit es nicht zu spät wird. Was habt ihr bis zu Vers 6 zu sagen?
Ich glaube, das ist ein Kommentar von dem Petrus. Das ist auch verständlich. Ne? Er hat den Leidensweg Jesu gehört und innerlich kann er den noch nicht fassen. Er weiß nicht von einer Kreuzigung, er weiß nicht von einer Auferstehung, das weiß er noch nicht. Und er kann versuchen, einen Weg zu suchen, diesen Leidensweg zu umgeben, dass das aber Gottes Weg ist mit seinem Sohn, das versteht er noch nicht. Und er versucht eben zu sagen, komm, wir bleiben hier und dann kommst du gleich in Herrlichkeit und wir sind die Minister hier bei dir. Das wäre also für Petrus ein fassbarer Lösung, aber es war nicht eine Lösung für Jesus. Und Lukas steht ja auch, dass
Elia
und Mose geregelt haben, welchen Weg er gehen soll.
Richtig, genau.
Und Mose war Erfüllung des Gesetzes, Elia war der Urprophet, sozusagen. Der erste, Elia und Elisa, Zeiten, wo viele Wunder passierten, wie den Evangelium und bei den Aposteln nachher. Und dann gab es nicht so viele Wunderzeiten mehr. Aber da passierte viel in diesen Zeiten. Und sie haben mit Jesus geredet und du wirst die Menschen retten. Ne? Dass sie wieder zu Vater, du wirst diesen Sünden leben, die Schuld, dass sie wieder zum Vater kommen können. Auch in Erfüllung.
Ja. Es ist schon interessant, er wollte das Reich quasi jetzt haben und beibehalten.
Vor allen Dingen wollte er Jesu Tod nicht akzeptieren.
Ja.
Warum?
Ja. Und das werden wir das nächste Mal sehen, falls ich es nicht erlebe. Schaut in die nächsten Verse und schaut, wie sie darüber diskutiert haben. Und sie wollten Fragen stellen über Elia. Und der Herr Jesus sagte, hey, Jungs, übrigens wird ebenso von mir, von meinem Leid, ihr prophezeit. Irgendjemand noch? Okay, muss nicht sein. Dann verabschieden wir uns von unseren Gästen, von unseren Geschwistern online. Vielleicht schaut auch Thomas zu, der kann heute Abend nicht da sein.